Willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Wir hatten jetzt eine Woche Pause für alle fleißigen Zuhörer, aber ich bin wieder da und ich spreche auch ab heute wieder regelmäßig mit meinen Gästen, verschiedensten Jägern, ungeschnitten und ungeschönt über das, was uns Jäger wirklich bewegt, weil Jagd ist einfach mehr als Technik und Trophäen. Sie ist auch eine emotionale, ethische und mentale Herausforderung. Und deshalb lade ich die unterschiedlichsten Menschen und Charaktere hier ein. Und ich denke, ich habe heute einen ganz interessante Persönlichkeit mitgebracht. Und zwar habe ich den lieben Wolfgang hier. Du darfst dich einmal gern vorstellen, bevor wir loslegen.
Ja, hi, freut mich. Und nach der Anmoderation muss ich ja auch abliefern. Also mein Name ist Wolfgang Gottbrat. Ja, und ich bin, sag immer, ich habe den Vorteil in meinem Leben, dass ich meine Profession und meine Passion im Grunde verbinde, nämlich Profession bin ich hauptberuflich PR-Berater und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ich sage immer, ich bringe Unternehmen und Themen und Ideen und Menschen in die Medien. Und eben Passion, das Jagdliche. Ich bin auch schon, also mein Vater war schon Jäger, das heißt, ich bin schon früh da auch an das Thema herangekommen. Genau. Und ja, 41 Jahre Kind, Sohn, glücklich verheiratet, drei Hunde, zwei davon jagdlich, inzwischen Pächter. Also ganz viele verschiedene Themen, Stadtjäger, Wildtierschützer. Ja, was soll ich sagen, eine ganz schöne
Alles, was
Latte.
man so machen kann. Ne?
Genau.
Aber eben ganz interessant, dieser Punkt, ich sag mal, zwischen Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und Jagd. Da ist ja immer wieder aktuell, was da so losgeht.
Und auch wieder gerade aktuell, also ja.
Gerade wieder super aktuell. Wir haben auch das Glück, der Podcast kommt relativ schnell raus. Also es wird auch noch aktuell sein, wenn der Podcast rauskommt. Aber können wir im Verlauf noch mal drauf eingehen? Sonst würde ich jetzt einfach mal kurz starten. Wie bist du zur Jagd gekommen? Vorgestellt hast du dich ja schon.
Ja, also über meinen Vater. Der hat mich schon früh mit rausgenommen. Ich habe noch zwei Geschwister und irgendwann hat meine Mutter halt gesagt, du, klar kannst du jagen gehen, also zu meinem Vater, aber dann nimmst du den Kerl halt mit, so, ne? Sonst macht er zu viel Radau. Und das war natürlich eine tolle Zeit, so ab 6, 7 auf Niederwildjagd, frettieren. Also ich war bei so Sachen dabei, schon als Junge auch auf der Beizjagd mit und so. Das waren tolle Erfahrungen, dann später auf Drückjagden als Treiber und so. Und das hat mich natürlich irgendwie A zur Jagd gebracht und B auch geprägt.
Ja, glaube ich sofort, ne? Gerade in dem Alter. Also der Klassiker, ich sag mal, Jagdfamilie und dadurch reingekommen. Wir haben ja mittlerweile im Podcast verschiedenste Leute. Wir hatten schon lange niemanden mehr, glaube ich, mit einer Jagdfamilie im Hintergrund. Na, ist ja auch schön, dass die Jagd breiter wird. Gibt's denn, beziehungsweise was war auch von, ich sag mal, ab 6 bis 7 Jahren, ne, ich will jetzt nicht nur auf die reine Jagdzeit eingehen, was war der prägendste Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Also das kann ich so nicht sagen. Das waren halt viele Momente schon ab Kindesalter an. Dann später, vielleicht nicht direkt in der Jagd selber, aber doch mit der Jagd dann doch stark verbunden. Was mich stark geprägt hat, war, habe ich mich jagdfertig gemacht, als hier auf einmal ein Einsatzkommando von der Polizei vor der Haustür stand. Und hier richtig, das richtig rund ging, weil die Heidelberger Polizei Amok-Alarm auslösen musste.
Aber nicht wegen dir, weil du da mit Waffe rumgelaufen bist, oder?
Nee, also das war aber nicht direkt, nein. Es ist so, ich wohne in Heidelberg direkt gegenüber einer Bahnhaltestelle und ich hatte mich im jagdfertig gemacht. Wollte noch auf Sauen raus. Es war im Winter, zur Winterzeit, also auch früh dunkel draußen und habe halt so das Werbebildvorsatz schon mal auf die Waffe gemacht und die Waffe hochgehalten und geguckt, ob da auch alles passt und mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass an der Haltestelle gegenüber natürlich das Menschen sehen könnten. Und so war das geschehen. Ein junges Mädchen hatte das gesehen und hat halt die Polizei gerufen und gesagt, dass da jemand irgendwie mit einer Kriegswaffe am Fenster steht. Das wusste ich damals alles nicht. Und ja, dann rief der Pächter an, fragte eben, ob ich da auf der Straße mit einer Waffe rumlaufen würde. Die Polizei hätte ihn gerade gefragt, könnte ja ein Begehr sein. Und weil ich aber nicht auf der Straße war, habe ich gesagt, nö, also ich laufe da nicht rum und so. Also, und über dieses Missverständnis kam es dazu, dass er sagte, nee, von uns ist das auch keiner. Ja, und dann ist die Polizei mal gucken gekommen. Die kommt in so einem Fall dann aber nicht mit dem Streifenwagen und sagt mal Hallo, sondern die kommen halt in dem Fall kam die im vollen taktischen Ornat mit halb automatischen Waffen und so weiter und haben mich dann einmal auch komplett da, also erst rauskommen lassen und komplett kontrolliert und so weiter. Ne?
Oh,
Und das
spannend.
war im Grunde ein kommunikatives Missverständnis, was sich dann aufgeklärt hat, aber natürlich für alle Beteiligten irgendwie unschön war und also insofern geprägt hat, als dass ich eine besondere Sensibilität dafür bekommen habe, wie wir und auch wie wir, wenn wir mit Waffen oder so unterwegs sind, wirklich auf andere wirken und wozu das halt führen kann, letztlich, ob, egal wie
Absolut.
man es bewertet, ne?
Ja, ich meine, das ist halt dieser Punkt. Für uns wird das ja irgendwann selbstverständlich. Na, gerade wenn du aus der Jagdfamilie kommst, ist es selbstverständlich. Ja, und richtig gehandhabt passiert ja auch in der Regel nichts. Aber ja, es sind halt nicht alle so. Aber spannend, glaube ich, dass dich das geprägt hat. Ich kenne das von mir. Ich mache auch immer die Rollos runter, wenn ich irgendwas aus dem Waffenschrank hole. Nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, besonders heimlich unterwegs bin, sondern weil ich einfach nicht will, dass irgendjemand sich Sorgen macht ohne Grund.
Ja, ich habe mir da auch, ne, also ich habe mit den Beamten dann gesprochen, ich verstehe ja auch, die waren dann später entspannt, als ich das alles aufgelöst hatte. Aber die kommen natürlich auch zu so einer Situation und wissen nicht, was passiert da, was trifft auf uns zu. Also es war für alle Beteiligten ja unschön letztlich. Und habe dann auch gefragt, ich habe da ja nicht irgendwie rumgefuchtelt mit einer Waffe. Und dann sagten, ja, na, also, und ich sage, ich muss ja nicht die Rollos oder was. Und die sagten, natürlich müssen sie nicht, aber sie müssen mit den Konsequenzen leben, die das auch. Und ja, stimmt. Ne? Und
Hat er
ja,
recht? Hat er recht?
ich
Nichts
glaube,
Illegales gemacht, ja?
also das Thema Wirkung und so, wie wir wirken, begleitet mich ja sowieso beruflich, aber da wurde es mir nochmal selber bewusst, wie weitreichend und tiefgreifend das durchaus sein kann. Ne?
Absolut. Da vielleicht auch noch ein kurzer Seitensatz, was wir zum Beispiel bei uns auf Schießtrainings machen, ne? Wenn wir eine Sicherheitseinweisung machen, sagen wir den Leuten immer, wenn es einen Unfall gibt, sollen sie immer von Trainingsunfall reden, weil ab dem Moment, wenn jemand Schießunfall sagt oder Schießerei sagt, dann kommt nämlich eben nicht nur einfach der Streifenwagen oder der Krankenwagen, sondern ab dem Moment, wenn eine Waffe irgendwo inkludiert ist, kommt halt erstmal irgendeine Spezialeinheit und macht vorher sauber.
Ah, okay.
Ja,
Das
ist super
war
spannend.
bewusst tatsächlich, ja.
Deswegen, ich dachte mir, ich spreche es mal an, weil den Podcast hören ja doch ein paar tausend Leute. Vielleicht rettet es am Ende des Tages irgendwann mal ein Leben, weil ein Krankenwagen ist schneller, wenn nicht vorher 20 vollmontierte Leute den
Verstehe,
Raum
ja. Also
klären.
auch aus Erste-Hilfe-Zwecken
Ja,
gesehen, ja, wie man
aber
kommuniziert. Ja, perfekt,
genau,
ja.
absolut. Ne? Und das ist eben Waffe, sobald, da gehen halt überall Alarmglocken an. Was ja wahrscheinlich oft auch berechtigt ist, aber in so einem Fall hätte ein kleines Kommunikations, Aufklärung ja wahrscheinlich viele Steuergelder gespart. Ne?
Auch, ja.
Ja. Gibt es denn eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Ich glaube, der Jagdziel, der entwickelt sich ja immer irgendwie weiter. Da fällt es mir jetzt schwer, so einen Moment festzuhalten. Für mich gesprochen ist es immer eine Entwicklung. Man macht neue Erfahrungen, man lernt Neues, man ist in unterschiedlichen Revieren unterwegs. Die gleiche Wildart kann sich je nach Ökosystem ganz anders verhalten, je nachdem, was in den Revieren auch los ist, je nachdem, wie dort gejagt wird, wie der Freizucht. Also so viele Faktoren, die da zusammenkommen. Also ja, da fällt mir jetzt schwer zu sagen, das war ein Ereignis, das hat dann alles auf den Kopf gestellt oder so. Zur Haltung, was ich festgestellt habe, ich bin jetzt im zweiten Jahr auch Jagdpächter und das hat meine Haltung, wie ich jage oder wie ich das sehe, doch schon an einigen Punkten verändert. Früher war es ja schon so, dass es da viele als Begeher viele Punkte gibt, über die du selber gar nicht nachdenken musst und deswegen das auch vielleicht nicht so intensiv tust. Ja, und wenn man also in der Verantwortung ist und Pächter ist, machst du dir und das ja mit Leuten machst und Leute einbindest, machst du dir oder mache ich mir viel mehr Gedanken darüber, wie ich das darstelle, wie ich Sachen ausüben möchte, wie gejagt werden soll, wann was gejagt werden soll und so weiter. Ja, und das sind so Punkte, die mich vorher, die man natürlich sieht, aber die einen nicht so sehr stark beeinflussen, wo man eher sagt, okay, ich würde gern raus, kann ich auf, weiß ich nicht, kann ich auf Rewe raus und dann sagt dein Pächter dir was oder deine Pächterin oder es ist sowieso klar, wie du jagen kannst, ne? Ja, aber doch, das würde ich sagen, das hat meine Haltung dazu dann auch schon weiter verändert. Ja.
Ja, wichtiger Punkt, also ich kenne es von mir, als ich in meine Pacht übernommen habe, na, das, wo man früher sich dachte, ah, ich will jetzt ein Reh jagen, wo habe ich denn die besten Erfolgschancen, sind mittlerweile, wo ich mein Begehren immer wieder sage, nein, ihr geht da nicht hin, ihr geht bitte in den Wald. Es bringt uns nichts, die Rehe auf dem Feld zu bejagen, bitte geht in den Wald, wo ich früher mich aufgeregt habe, so, warum muss ich jetzt in den Wald gehen?
Ja, genau. Also.
Aber am Ende des Tages ist es halt, ja. Man hält halt doch den Kopf für irgendwas hin, ne?
Ja, und man möchte ja auch, also Kopf hinhalten ist das eine. Das nächste ist ja, wie bewirtschafte ich sowas nachhaltig und wie möchte ich das da auch machen? Ja,
Ja.
also als Jagdpächterin oder als Jagdpächter hast du ja sehr große Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, und ich glaube, je besser du dein Revier kennst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du da Sinnvolles dann tust und dass auch die Arbeit sinnvoll verteilst und das Wie und das Was da auch besser ja, ausgeübt bekommst letztlich. Ne?
Absolut. Richtig guter Punkt. Ich bin gespannt, weil wir haben dieses Jahr, habe ich meine Jagdstrategie etwas verändert. Und es hört sich wirklich schlimm an, reinigen gerade ein bisschen den Genpool. Und dementsprechend fällt gerade vor allem wirklich sehr schwaches Bild, sehr, sehr schwache Trophäen. Ich mir aber auch schon denke, da nächstes Jahr auf der Hegeschau, da werden sich alle auch danach umsehen und sagen, was haben die denn getrieben? Na, aber das Outcome ist ja dann wieder erst in keine Ahnung wie vielen Jahren sichtbar, ne? Aber ich glaube, da muss man einfach mal durch und sich selbst treu bleiben und ich sag mal, das Längerfristige im Blick haben, was ich zum Beispiel als Begehr nicht so im Blick hatte.
Ja, ich glaube, muss man ja auch nicht zwangsläufig. Ich glaube, da liegt die, wie soll man sagen, die Beweislast oder auch die Führungskultur tatsächlich bei der Pächterin oder bei dem Pächter. Da ein Team, das sind ja alles Leute, die das nicht machen müssen. Keiner von denen macht das beruflich. Ja, die noch andere Interessen, Familien, Freizeit, was auch immer haben. Und die muss man ja auch eingebunden bekommen. Ja, und ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass man da auch und also Führung beweist und auch gerade durch Kommunikation Führung beweist und sein Team mitnimmt und mitkriegt.
Richtig guter Punkt. Richtig guter Punkt, den du da ansprichst. Auch spannend. Ich glaube, aus der Sicht hatten wir es noch gar nicht. Wir kommen mal zum nächsten Block, Ethik und Verantwortung in der Jagd. Jagen ist für viele Passion, für viele eine Verantwortung. Wo würdest du es für dich einschätzen?
Ja, also da ich auch sage, ich verbinde da die Profession mit der Passion, würde ich auf jeden Fall auch für mich beanspruchen, und das sage ich jetzt mal so salopp und mit einem Lachen tatsächlich auch aus dem Grund. Ich habe schon das Gefühl, dass das Wort Passion inzwischen inflationär gebraucht wird und zum Teil auch missbraucht wird von manchen, die damit nicht, also das Wort Passion auswechseln, um nicht Spaß oder Hobby sagen zu müssen. Die Frage ist ja immer nicht, ob ich etwas gerne mache, also ob ich Passion dafür habe, sondern auch das Ethische dahinter, wie ich das mache. Ja? Deswegen inzwischen würde ich schon sagen, ist es mehr Verantwortung tatsächlich auch durch die Pacht tatsächlich. Weil einfach es völlig wegkommt vom Können und starke Anteile halt auch an Müssen und Verantwortung hat. Ja, also ein Beispiel, mein Landwirt hatte eigentlich für Freitag angekündigt, den Roggen zu dreschen, hat jetzt heute Morgen angerufen, gesagt, mach das heute Nachmittag. Hatte ich was ganz anderes vor, es gibt da ein bisschen Wildschaden. Das ist klar, dass ich da vor Ort sein möchte, um mit dem da mal drauf zu schauen. Einfach nur, damit der auch sieht, ich nehme das ernst, ich nehme ihm ernst, weiß, der macht das da nicht für Spaß, sondern das macht er beruflich eben. Ja. Das sind so Sachen, das habe ich mir Da kann ich mir überlegen, ob ich da jetzt gerade Passion für habe, da heute Nachmittag hinzufahren und meinen Tagesablauf umzuschmeißen. Das hat damit gerade nichts zu tun, sondern einfach mit knallharter Verantwortung. Ja, und ich glaube, dass beides geht, völlig klar. Möchte aber auch mal auf dieses Passionsding hinweisen. Also, das ist ein großes Wort und das muss man dann auch tatsächlich füllen.
Ja, richtig gut. Na, das ist gerade, ich sag mal, Thema soziale Medien, ist halt ganz schnell so ein Wort aufgeschnappt und klingt gut und so weiter. Na, und das kann ich mir wie Schmuck ans Nachthemd hängen. Aber große Klappe, nichts dahinter ist schnell. Na, aber wichtiger Punkt, den du trotzdem sagst, ne? Das ist auch das, dass es doch irgendwo Hand in Hand gehen muss. Na, aber ich verstehe auch den Punkt, ich sag mal, dieser eher unliebsamen Aufgaben. Wo man sich auch mal
Ja,
denkt,
also
ah.
man kann das ja dieses Thema Verantwortung, was ist es, auf vielen Ebenen definieren. Ja, egal ob jetzt auf Pachtebene oder wenn du Begeher bist, du trägst Verantwortung, sobald du jagst, für Wild, Ökologie, und so weiter. Ja, also das ist ja nicht auf das eine nur begrenzt. Wollte ich jetzt auch gar nicht so darstellen. Also
Kam auch nicht so rüber.
gut. Ich bin
Ja,
schon
aber
der Meinung, dass wir ganz grundsätzlich, wir Jäger, in vielen Bereichen Verantwortung übernehmen, ganz unabhängig davon, wie man das persönlich mit der Passion für sich definiert hat.
ja, und da sind wir auch ja theoretisch wieder bei deiner Anfangsgeschichte, na, wo auch viel Verantwortung dabei war, ne?
Ja.
Ja, aber sehr cool beschrieben auf jeden Fall. Gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Also ich sage immer, das, was wir machen, muss Sinn machen. Sowohl wildbiologisch als auch ökologisch, ökonomisch in einem Gesamtsystem. Das heißt, wir müssen verstehen, dass wir nicht die einzigen Menschen und die einzigen Nutzer von Wild und des Ökosystems sind. Ja, also, und das ist was, das ist mir schon extrem wichtig, auch immer zu schauen, okay, wie bettet sich Jagd da ein? Wie können wir jagen, dass Jagd wirklich auch gelebter Naturschutz ist und einen Sinn macht? Und da sind wir wieder beim Thema, also jedes Revier ist anders, überall haben wir unterschiedliches Wild, wie sich das anders verhält, unterschiedliche Ökosysteme. Und so wie wir uns da verhalten als Jägerinnen und Jäger ganz grundsätzlich, muss halt dem geschuldet auch angepasst sein. Und weil ich persönlich wirklich denke, Jagd richtig ausgeführt ist gelebter Naturschutz und ist wirklich die Hege und Verbesserung von Ökosystemen und Habitaten, so wie es auch im Naturschutzgesetz ja knallhart drinsteht, was Naturschutz ist und wo er wirkt, auf welchen Ebenen, bin ich schon der Meinung, dass wir eben unter diesen Gesichtspunkten auch erklären müssen, was eben Jagd ist und welchen Grundsätzen wir da folgen tatsächlich. Ja, also wenn man es so sieht, folge ich, wenn dann, eher dem Grundsatz.
Dem Grundsatz, also es sind ja viele Bereiche, die du aufgezählt hast. Ne? Und das ist ja auch, was es so schwierig macht, das alles zu erklären, weil es ja nicht nur in diesem Tunnel passiert. Ne? Dieses, nehmen wir mal Beispiel, ich erlege ein Reh, ja, Tier ist tot, irgendwie bekomme ich Fleisch, aber die Auswirkungen ja in alle diese Bereiche geht. Ne? Und umso mehr ich davon natürlich mache, umso mehr Auswirkungen habe ich. Ja, und ganz oft haben wir ja diesen Fall, dass es runter reduziert wird auf ganz, ganz viele kleine Kausalitäten oder eher dann
Ja.
große Kausalitäten, ohne dass ich diese ganzen Bereiche beachte. Also ich finde diesen Satz, den du sagst, mit Jagd muss Sinn machen, den hatten wir tatsächlich auch schon genau einmal so in der Podcast-Folge als
Ah, okay.
Grundsatz. Ja, ich meine, also ich nagel mich nicht fest, was war Felix Kuwat von Jagdmomente, meinte, ich hatte das auch
Ja, ich glaube,
gesagt.
der vertritt, was ich so sehe, eine ganz ähnliche Meinung. Und genau so ist es. Der sagte in irgendeinem Video von sich mal, das ist bei mir hängen geblieben, der Landwirt oder der Besitzer eines Waldes, der macht das ja alles nicht für Spaß. Und das ist es. Ich bilde ja auch viel aus in Stadtjägerkursen bei uns in Baden-Württemberg. Da haben die immer Pflichtseminare, einen Tag Kommunikation und Konfliktmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, da war auch ein Förster dabei. also der auch angestellter Förster bei Forst BW ist. Und der sagte, dass halt er in seinem Beruf Teile seines Erfolges auch mit davon abhängig sind, eben wie Menschen dort jagen, die das nicht hauptberuflich machen. Und das schon eine Herausforderung ist. So, oder er hat das gar nicht, der hat das ganz neutral beschrieben. Da war nicht so dieses, ach, die Jäger und ach, der Forst. Davon halte ich sowieso gar nichts.
Ja,
Und
bringt ja
das
auch
ist
nichts.
Schwachsinn, diese Richtung. Aber das hat mir zu denken gegeben, weil das was zeigt auch, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung und dem, was Sinn machen muss. Natürlich gilt das beidseitig, ja. Auch das, was die anderen machen, der Forst, die Landwirtschaft und so weiter, muss Sinn machen. So, jetzt bin ich aber kein Landwirt und ich bin kein Forstwirt, sondern ich bin Jäger und deswegen muss mein Teil Sinn machen im Gesamtgefüge. Und ich glaube, es tut uns gut, das immer wieder auch zu berücksichtigen.
Ja, und vor allem dieses gegenseitige Verständnis, ne? Das ist ja das, wo es ganz oft aufhört. Na, es wird ja mit Narrativen, nehmen wir mal das Jagd- und Forstbeispiel, so die, Narrativ, der Forst schießt auf alles, was einen Kopf rausstreckt, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Ne? Das ist ja so ein Satz, der öfter kommt. Ne? Da ist ja 0,0 Verständnis dahinter. Warum? Na, oder also erstmal, ist es überhaupt wahr, dass das, was da so los ist? Ne? Wir sind ja wieder bei diesem Punkt. Einer hat mal gehört von dem und war da auf Drückjagd und so sah das aus und deswegen sind gleich alle so. Na? Und dieses Verständnis, was fehlt. Na? Sowohl, ich sage jetzt mal, innerhalb der Jagd oder nehmen wir auch mal diesen typischen Beispiel Jäger gegen Veganer. Na? Wo durch Unverständnis ja schon so eine große Mauer da ist, dass man ja gar nicht anfangen braucht zu diskutieren.
Ich habe es, finde ich witzig, dass du es sagst, weil ich habe es oft erlebt, dass ich mit Veganern oder auch Vegetariern, die ja übrigens viel, viel mehr sind als wir Jägerinnen und Jäger in Deutschland, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wir sind ja 470.000 derzeit, gibt Millionen Veganerinnen und Veganer in Deutschland. Also einfach nur mal in Relation gesetzt, dass wir noch eine kleinere Minderheit sind im Grunde, finde ich, komme ich relativ gut in Gespräche rein. Ja, wenn ich nämlich über dieses Thema Tierschutz gehe und auch die Beziehung, die ich habe zum Thema Fleischessen und Wildbret und wie ich dazu komme und so weiter. Ich gehe da auch gar nicht ran mit dem Ziel, dass der oder die Person am Ende irgendwie Fleisch essen soll oder so. Gar nicht. Aber über diese Schiene kommt man ins Gespräch. Und egal, ob die Leute vor mir jetzt Fleisch essen oder nicht, oder die müssen ja auch nicht zwangsläufig begeistert sein von Jagd oder nicht, habe ich aber ja immer die Chance, ein positives Beispiel zu bieten, eine angenehme Erfahrung, eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive auf die Dinge zu bieten. Das ist auch immer, worum es geht. Wir alle haben da verschiedene Sichtweiten draus, der Forst, die Landwirtschaft, die Jägerschaft. Und das ist legitim. Wir verfolgen alle Interessen und haben einen Blick auf dieselbe Sache, der unterschiedlich ist. Aber für jeden von uns ist das die Wahrheit, weil es die Realität ist. Ja, und ich glaube, wenn man sich mit dem Grundgedanken, dass der Gegenüber vielleicht auch recht haben könnte, ja, begegnet, dann würde man sich viele Streitereien sparen und würde sich auf Augenhöhe begegnen und könnte da also sehr viel mehr reißen da, also.
Absolut. Na, das hatte ich ja da auch vor kurzem Post geschrieben. Einfach dieser Satz, es gibt mehrere Wahrheiten.
Ja.
Na? Aber es ist ganz oft dieser Punkt, da eine Wahrheit, meine Wahrheit, die richtige Wahrheit. Na? Aber ich finde deinen Grundsatz, wie gesagt, mit dem Sinn machen wirklich sehr schön. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich würde mal weitergehen zu Herausforderungen und Extremsituationen. Was war die herausfordernde Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Da habe ich schon vorher darüber nachgedacht und habe da bei allen Punkten nichts reinschreiben können in dem Sinne. Ja, da gab es nichts, wo ich sage, da hätte ich nicht weiter gewusst. Es gibt immer wieder Situationen, die halt schwierig sind. Vielleicht eine Nachsuche oder man hat vorbeigeschossen. Solche Dinge oder man muss ein schweres Stück Wild bergen oder was auch immer. Aber da ist jetzt nichts bei, wo ich dachte, oh, daran erinnere ich mich, da ist fast was Schlimmes passiert oder ähnliches, ja. Also von daher fällt es mir schwer, da jetzt wirklich was konkret zu benennen, tatsächlich.
Also du sagst viele kleine Herausforderungen, die aber, ich sage es mal in Anführungszeichen, normal sind.
Ja.
Ist ja nicht
Ja, so viel, also ja,
schlimm.
genau, ja.
Das ist auch eine Antwort.
Ich könnte jetzt natürlich, also wenn man überlegt, fallen einem vielleicht Jagdszenen ein oder ähnliches, ja, aber das sind ja immer Momentaufnahmen des eigenen Handelns. Ich weiß nicht, ob das dann den anderen immer hilft, ja. Also wenn man da nachts, also mir fällt eine Situation ein, wo ich eine Sau beschossen hatte und die wirklich 20 Meter neben dem Weg da gerade herlief auf einmal. Ich pirsch gerne in Socken, deswegen hört man mich auch nicht und die Sauen auch nicht. Dann waren die auf einmal da und das wurde eine relativ komplizierte und ätzende Nachsuche. Es war Winter, ich war ganz dick eingepackt und ich war sicher, also auf 20 Meter schießt sie ja nicht an der 40 Kilo Sau vorbei in der Regel. Ja, und die ließ ich aber nicht finden, weil also ich die Wundfährte erst nicht finden konnte mit dem Hund und der eben auf der warmen Fährte noch von den geflüchteten Sauen war. Und als wir das Stück hatten, wusste ich nicht mehr genau, wo das Auto war. Das Handy hatte keinen richtigen mehr Empfang mehr. Der hat versucht, die Sau zu bergen. Links der Hund an der Leine, rechts die Sau. Und also immer, wenn man irgendwo eine Astgabel hatte, ging der Hund links dran. Ich wollte rechts. Also ich habe da ewig gebraucht. Bin fast verzweifelt, weil ich dachte, irgendwo muss doch hier der Weg sein und irgendwo das Auto. Und bin danach, also 40 Minuten kam ich dann auf dem Hauptweg an, um festzustellen, dass sich das Ganze 10 Meter neben der Rückegasse abgespielt hat. Also welche, ne? Das sind so Sachen, in dem Moment überlegt, was machst du jetzt? Und so, ja. Aber ja, das sind eher so die Sachen herausfordernde Situationen, ja.
Das kann ich verstehen. Mich drehst du dreimal im Kreis und ich weiß nicht mehr, wie ich
Nein.
heimkomme.
Ja, seitdem habe
Aber.
ich jetzt so gelbe Blinklichter mit, die kann ich so magnetisch aufs Auto machen. Das finde ich jetzt. Aber ich dachte, okay, also wenn du wirklich mal wieder nicht, also ist dann zum Glück nicht wieder passiert. Aber.
Ich bin ganz ruhig, ich habe eine Feldjagd. Ich habe ja fast nur Feld.
Okay.
Da verliert man nicht ganz so viel, aber im Wald bin ich auch sofort überfordert. Aber sehr gut. Gibt es vielleicht was, wenn wir schon bei der Frage sind, in Richtung deiner Arbeit? Ne? Ich sag mal Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit. Hast du da schon was, wo du sagst, okay, das war das Herausforderndste?
Ja, also es gibt immer ein paar, ja, also ich glaube, ich bin ja jetzt in einem Alter mit 41, macht das langsam lang genug, dass man bei Projekten sagt, okay, man kann die jetzt auch super bearbeiten. Vor 10 Jahren hätte man die vielleicht nicht so vom Tisch bekommen. Ich habe zum Beispiel kürzlich einen Anruf bekommen von der Landesgartenschau Neuss. Die hatten die Problematik, dass sie halt kurz vor der Öffnung der Landesgartenschau standen. Und es drohte dort halt ein Gänseproblem zu geben. Gleichzeitig stand also der WDR vor der Tür und wollte wissen, was da jetzt Sache ist, weil man hatte da eben Horden von Gänsen gesehen und schon mal so ein paar Volunteers in Bereitschaft versetzt, die dann da so die erste Idee mit Vuvuzelas im Grunde die Gänse vergräben sollten. Und es ist halt öffentlich geworden, ja. Und auf einmal standen natürlich die Medien, die wissen wollten, was macht ihr da jetzt und so weiter. Und ja, dann bin ich da im Grunde eher aus Krisenkommunikationssicht hingerufen worden. Und das war so ein Ding, das konnten wir dann eben sehr gut managen unter dem Thema Wildtiermanagement. Und es sind dann so Momente, wo man natürlich schauen muss, wie erklärt man im Grunde Zusammenhänge, Wildtierzusammenhänge im urbanen Raum, also klassisches ja, Wildtiermanagement, wie erklärt man das einer sehr kritischen Öffentlichkeit? Und da also die richtigen Botschaften zu setzen, aber auch das richtige Feingefühl für die Medien zu bekommen und zu haben und auch das richtige Wording zu finden. Das war schon eine Herausforderung und ich glaube, das war sehr erfolgreich. Wir haben es dann geschafft, das Thema freitags nachmittags nicht nur in den Medien, sondern auch in die dpa zu platzieren, sind also mit unserer Botschaft das ganze Wochenende deutschlandweit durch alle Medien getingelt. Ja, das sind dann schon kommunikative Herausforderungen, wo man sofort eine extreme Reichweite hat. Also ich habe das mal zusammengerechnet, das war eine Reichweite über 50 Millionen Kontakte letztlich. Das hat dann schon eine Auswirkung, wie man sowas darstellt und auch jagdliche Themen darstellt und Wildtiermanagement darstellt.
Absolut, absolut. Was war das Ergebnis? Was mit den Gänsen passiert?
Wir haben die dann einfach durch verschiedene Maßnahmen tatsächlich dort, also nicht wegbekommen, sondern es geschafft, dass sie gar nicht erst groß wiedergekommen sind. Da gibt es
Okay.
ja also verschiedene Möglichkeiten tatsächlich. Also wir mussten da jetzt tatsächlich nicht jagdlich vorgehen, zumal das auch in der Schonzeit der Zeit Nordrhein-Westfalen war. Das Wichtigste war aber erstmal diese kommunikative Herausforderung eben zu lösen. Wartende Reporter eben vor dem Gelände, die halt berechtigte Fragen der Öffentlichkeit haben und statt da eben so ein Shitstorm möglicherweise zu haben, das so zu handeln, dass eben auch neutral berichtet wird. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch gerade wieder aktuell, dass ein Jagdbericht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelaufen ist und ich also vielerorts jetzt auch höre, ja, und der wäre so unsachlich und so weiter. Also man sieht ja, was passiert, wenn man das nicht steuert.
Absolut. Können wir später auf jeden Fall nochmal eingehen. machen wir kurz hier weiter. Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Ja, also wenn man sowas erkennt, ist man ja schon mal grundsätzlich weit, hätte ich als erstes gesagt. Ich persönlich bin immer froh, dass ich Menschen habe, mit denen ich da drüber reden kann. Ja, jetzt willst du es natürlich aufs Jagdliche bezogen wissen? Ich meine, ich kann zum Beispiel ja meinen Vater fragen, der selber Jäger ist und auf eine lange Jagderfahrung blickt. Und ich habe aber auch das Glück, zum Beispiel meine Frau ist nicht Jägerin, ist natürlich Nutznießerin der Jagd letztlich und findet das auch prima, aber sie hat da auch eine kritische Distanz durchaus, ja. Und ist dann ein sehr guter Sparringspartner. Ich habe viele Freunde, die jagdaffin sind, aber jetzt oder also positiv zur Jagd stehen, aber keine Jäger sind. Und auch das Glück, dass ich halt Freunde habe, die Jäger sind und die offene Worte führen. Und da kann man also eigentlich sehr, sehr ehrlich miteinander sprechen, auch über Fehler und Erfahrungen letztlich, ohne die Sorge zu haben, verurteilt zu werden.
Also dein Ansatz ist erstmal erkennen, ne, oder erkannt haben, dass da was schiefgelaufen ist oder man sich unter Druck hat setzen lassen oder wir alle kennen diese Situationen, nicht nur jetzt jagdlich, wo man sich denkt, huch, zum Glück ist das gut gegangen. Ne, und dann aber auch zu sagen, okay, mir hilft es da, mit wem drüber zu reden. Bestenfalls jemand, der vom Fach ist, aber auch, ich sag mal, neutrale Personen, die jetzt vielleicht nicht was mit der Jagd zu tun haben.
Ja.
Okay. Ja, ist ein Ansatz, ne? Und das ist auch immer wieder dieser Punkt, Reden hilft. Ja, wir sind soziale Menschen bzw. soziale Tiere. Wir wollen uns austauschen. Und wenn es so schlimm ist und wir es einer Person 20 Mal erzählen, wenn es die richtige, ich sag mal, wertfreie Person ist, dann hört sie sich das auch 20 Mal an, ne?
Ja, und man kriegt ja doch immer noch mal ehrliche Impulse, ja. Also
Absolut. Ja, und das ist was ich meinen Leuten immer beibringe, jagdliches Umfeld. Na, es ist so wichtig, dass ich ein gutes Umfeld habe. Na, wo ich
ja,
mich auch wohlfühle.
man braucht auch eine bestimmte Fehlerkultur. Ich hasse zwar dieses Wort, aber es ist so. Ja. Fehler passieren nun mal, ja, uns allen persönlich, im Privaten und auch im Jagdlichen passiert das. Die Frage ist, wie geht man dann damit um und wie gehen andere damit um? Ja, und ich glaube, nur wenn man so eine Kultur hat, wo man dann auch mal offen Fehler re drüber reden kann oder sagen kann, so und so habe ich das empfunden, ohne Angst haben zu müssen, dass man dann da nicht mehr jagen gehen darf oder dass man als doof abgestempelt wird oder dumm abgestempelt wird. Ja, man muss ja auch immer berücksichtigen, nicht jeder hat die Möglichkeit, wie wir beide jetzt, durch eine Pacht, Zugriff jederzeit auf ein Revier und die Möglichkeit zu haben, zu jagen. Ne, und das muss man auch irgendwie ein bisschen berücksichtigen. Also das heißt, man braucht wirklich eine Fehlerkultur, wo Menschen dann auch wirklich offen drüber sprechen können.
Absolut. Na, das kriege ich halt nur in einem gesunden Umfeld. Ja,
Genau.
und es ist manchmal schon gruselig, was für Umfelder es so gibt. Ne? Gerade von Leuten, ich sag mal, wenn es ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Ne? Aber deswegen umso besser, dass wir coole Pächter haben, die sich um ihre Leute sorgen, um ihre Leute kümmern. Dass auch jeder, ich sag mal, der möchte und gute Absichten hat, dann eine Möglichkeit bekommt. Nächste Frage oder willst du noch was anmerken? Ich kann dein Gesicht
Nee, nee, nee.
ablesen.
Ach, man kann über jedes Thema, könnten wir, glaube ich, noch ewig lange reden.
Okay, dann.
Weil die Jagd so vielseitig ist und du natürlich auch eine spannende Gesprächspartnerin.
Da sind wir wieder bei allen Facetten und allen Bereichen, ne?
Genau.
Was würdest du sagen, war die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Ich glaube, dass die Jagd nicht irgendein Punkt ist, den man einmal kennt und dann hat man sie ergründet für sich oder generell, sondern dass das etwas ist, was sich immer weiterentwickelt und dass das erfordert, dass man sich selber auch immer weiterentwickelt. Und dass man mehr denn je heute eben in der Verantwortung ist, über den eigenen Tellerrand da auch immer wieder zu schauen. Weil wir eben nicht mehr. Ja, ist halt nicht mehr wie vor 40 Jahren, wo man immer gesagt hat, ja, ich bin der Jäger, ne, und Jagen ist mein Recht und das so aufgetreten und so ausgeführt hat, sondern sich halt auch vieles gewandelt hat, sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Kulturlandschaft, als auch im Wald, in den Ökosystemen, in den Habitaten. Gleichzeitig natürlich auch in den Bereichen Forschung. Ja, man weiß heute einfach auch viel mehr, als man es vielleicht vor 40, 50 Jahren über verschiedene Habitate und Wildtierarten und das Verhalten hatte. Und wenn man sich anschaut, was jetzt gerade der Fall ist, eben die Riesenthemen, Wilddichte, Umbau des Waldes, Klimawandel, Weiterentwicklung der Landwirtschaft, das sind so vielfältige Themen, in denen die wir nicht hauptberuflich ausführen und die wir nicht als Jäger selber voll in der Hand haben, das erfordert, dass wir uns weiterentwickeln, weiterbilden, da uns professionalisieren auf so vielen Ebenen, weil es so dringend erforderlich ist.
Ja, absolut. Also du sprichst nicht nur an dieses, ich sag mal, als Hauptlektion, dieses immer weiterentwickeln. Ich fand jetzt auch den Satz mit, dass wir uns professionalisieren, richtig wichtig. Na? Also das ist ja auch immer das, was ja auch oft gesagt wird, Jagd ist ein Handwerk. Aber es fehlt so, ich sag mal, diesen handwerklichen Ausbildungen fehlt es ja schon. Ne? Wenn du überlegst, jedes Handwerk sind mindestens 3 Jahre Berufsausbildung und heutzutage, jetzt wird es ein bisschen kritisch, da können wir auch später noch über diese wunderbare Doku reden, also wunderbar hier ironisch und wertfrei. Dieses Thema, also wie gesagt, Ausbildung, Professionalität, dass das mit dieser Geschwindigkeit, die gerade reinkommt und dem Zulauf, die Jagd ja zum Glück hat, aber auch verwässert wird. Ne? Und mir fehlt zum Beispiel ganz oft, ich sag mal, so ein Punkt Standards. Na, und ich meine, du machst das ja auch mit der Kommunikation, dass da überhaupt mal Standards eingeführt werden. Na, also ganz wichtiger Punkt da in der Richtung.
Ja, absolut. Sehe ich auch so.
Okay.
Also, das eine betrifft das Thema Ausbildung. Ich bin kein Ausbildungsexperte. Ich habe selber keine Jagdschule. Ich sehe, es gibt dadurch, dass die Welt nun mal die ist, die sie heute ist und sich das alles so verändert hat, Themen, die wir bisher in der Jagdausbildung eben nicht darstellen. So, und da ist die Frage, wie entwickeln wir uns da weiter als Jägerschaft? Ne? Und da steht vor Scheidewegen, ob wir sagen, okay, wir entwickeln das selber weiter und überlegen auch mal, in welchen Bereichen wir mehr Standards brauchen, vielleicht auch bundesweite einheitliche Standards und wo es Bereiche gibt, die wir noch gar nicht in der Ausbildung haben, ja? Aber vielleicht sinnvoll sind und wie binden wir die ein? Ja, also schwierig. Oder alles eine Herausforderung und spannend. Ja, ich weiß nicht, ob ich der geborene Experte für zum Beispiel die Frage bin, wie die Jagdscheinausbildung sein soll. Also dafür habe ich eben keine Jagdschule. Ja.
Ich reihe mich ein. Ich reihe mich ein, wo ich ein bisschen mitsprechen kann, ist das Thema Schießausbildung. Und da sage ich aber auch, da fehlt es grundlegend an Standards. Es machen halt alle irgendwas. Es das heißt nicht, dass es alle Scheiße machen, aber es machen halt alle was anderes. Ne?
Ja.
Und da sind wir auch wieder beim Thema Jagd, das Länderrecht. Ne? Wenn wir dann wieder die ganzen Jagdprüfungen anschauen, die sich ja so unterscheiden im Grundlegenden. Und da ist das, was du sagst, eben ganz wichtig, dass wir als Jäger das entweder in die Hand nehmen, na,
Ja, also
oder
das ist ja immer so. Also dafür habe ich zu lange professionelle Kommunikation gemacht. Ich meine, fast 5 Jahre chemische Industrie haben mich auch stark geprägt. Entweder, wenn du in einer Branche bist oder mit einem Thema zu tun hast, was im starken öffentlichen Fokus steht, und das ist die Jagd, durch die verschiedenen Medien, die es heute eben gibt und dadurch, dass das Thema eben so gesehen wird derzeit, wie es ist, stehen wir da auch im Fokus, dann regulierst du oder du wirst reguliert.
Ja.
So einfach ist das. So, ob wir das jetzt toll finden oder nicht, ja, ich will ja gar nicht, viele Entwicklungen, ja, sind unfair. Also ich will mich gar nicht hinstellen und sagen, Regulierung ist gut oder sonst was. Gar nicht mein Thema. Ich bin total liberal da eigentlich. Aber es ist, die Erfahrung zeigt einfach, wenn du im Fokus stehst und es wird, du bist in einem kritischen Fokus und es ist die Jagd, oft halt eben dann. Regulierst du bestimmte Themen oder du wirst von außen gezwungen und wirst reguliert? Und dann bin ich doch lieber Gestalter so einer Entwicklung, als dass ich sage, warten wir es mal ab.
Richtig, richtig, richtig guter Punkt. Ich hoffe, das hören sehr, sehr viele. Vielleicht wird das auch unser Zitat der Folge. Finde ich ganz, ganz stark, ne? Und ganz, ganz wichtig. Gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Ja, ich glaube, das ist so was, was aber viele erleben. Wenn man loslegt, dann hat man natürlich nochmal einen anderen Ehrgeiz, sicherlich auch Beute zu machen. Man kann dann endlich loslegen. Und früher war es dann doch schon eher so dieses, ich gehe jetzt raus, weil ich will oder Lust habe und weil ich darf. Und inzwischen, gut, man wird älter, die Prioritäten auch privat verändern sich ja nochmal. Aber heute sehe ich es schon oft mehr. Überwiegend so, dass ich sage, so dass es auch Sinn macht, was ich da, wie ich jage, wann ich jage. Wir hatten jetzt eine Phase, bei uns im Revier ist es super heiß, zum Teil 40 Grad, eine sehr sandige Region, es regnet seit Wochen nicht. Da ist im Grunde keiner groß jagen gegangen, beispielsweise auf Rehwild. Ja, wir haben geschaut, dass die Sauen im Feld keinen großen Schaden machen. Und haben aber das übrige Wild in dieser krassen Hitzeperiode weitestgehend in Ruhe gelassen. Ja, das ist vielleicht was, wenn du frisch dabei bist und 3 Monate deinen Jagdschein hast, was du dann vielleicht nicht so nachvollziehen kannst direkt oder nicht so fühlst. Ich glaube, das, oder ich hoffe, das geht vielen so, dass sich sowas weiterentwickelt.
Jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Weiterentwicklung und Sinn. Das zieht sich ja so ein
Ja.
bisschen durch. Ist aber ja auch beides, sind das ja tolle Werte, die sich wunderbar mit der Jagd vereinbaren lassen, beziehungsweise die Jagd voranbringen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Fragenblock oder magst du noch irgendwas ergänzen?
Nee, es nee, passt gut.
Okay, das ist nämlich die Frage, die ich dir unbedingt stellen will.
Ah, ja.
Welche Herausforderungen und welche Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Ja, also ich sehe da verschiedene Chancen, aber auch sehr, sehr viele Herausforderungen. Und also qua meines Berufes, glaube ich, die größte Herausforderung ist es, die Jagd in der Öffentlichkeit professionell darzustellen und ihren Sinn und ihren Zweck in der heutigen Zeit darzustellen, einfach um die Jagd auch gesellschaftsfähig zu halten. Bei Unternehmen wird man von der License to Operate sprechen, also der Legitimation, der gesellschaftlichen Gesamtlegitimation. Ja, und wenn ich mir das so anschaue, wir haben immer oder wir werden immer mehr Jägerinnen und Jäger. Die Jagd wird immer jünger und sie wird weiblicher. Und diese ganzen Entwicklungen, die ich sehe, empfinde ich als extrem positiv und gut. Und gleichzeitig ist es so, dass durch die Vielfalt der Medien und Meinungen, die wir heute haben, und auch die Vielfalt der öffentlichen Interessensbildung, und Meinungsbildung, wir einfach so, so viele Protagonisten haben, die unsere Werte eben nicht teilen und die Jagd nicht so sehen, wie wir sie sehen. Da müssen wir unbedingt uns professionalisieren und weiterentwickeln, weil wir sonst ganz schnell eben in der öffentlichen Wahrnehmung ein ganz grundsätzliches Problem haben. Man sieht es jetzt schon immer wieder an Initiativen, die so Jagdwatch-mäßig da unterwegs sind, die ganz gezielte Jagdarten oder auf die Jagd auf bestimmte Arten kritisieren, hochgradig emotionalisieren, medial extrem gut gerüstet sind und das auch extrem professionell und wirksam vor allen Dingen umsetzen. Ja, und gleichzeitig sehe ich das bei uns in Teilen sehr professionell, aber noch nicht in der Breite eben. Und also da herrscht ein großes Ungleichgewicht. Und das müssen wir gelöst bekommen. Und da brauchen wir sehr schnell Strategien, weil die anderen schon so lange dabei sind. Ja, ich habe vor, ich sage das immer in den Stadtjäger-Ausbildungskursen, ich habe vor 6 Monaten oder ein Dreivierteljahr, ist auch wurscht, eine Stellenanzeige gesehen vom WWF Deutschland, und die haben einen Public Affairs Manager gesucht, also nur für die politische Interessenvertretung in Berlin, also quasi Lobbyarbeit. Ja, und ich komme aus der Branche, ich weiß, was so Leute verdienen. Ja, und also ich würde den Job unter 80.000 nicht machen. Jetzt ist das vielleicht NGO-mäßig vielleicht ein bisschen drunter, ja, aber ich will sagen, da sind Mittel und Ressourcen von anderen Naturschutzorganisationen, von anderen Interessensgruppen da draußen, die schon lange erkannt haben, dass man sich auf sehr, sehr vielen Ebenen professionalisieren muss. Und das bedeutet auch, Kapazitäten bereit zu halten, monetär, aber auch in Personen und Fachkräften. Ja, und also ich sehe da ganz, ganz in diesem Bereich ganz viele Herausforderungen für die Organisationsträgerschaft, weil wir diese Ressourcen zum Teil eben einfach nicht haben. Aber wir Menschen haben, und die müssen wir dazu kriegen, dass die sich professionalisieren und im Grunde ein Gegengewicht schaffen. Sonst haben wir irgendwann ein Legitimationsproblem, und zwar ein massives.
Ja, absolut. Na, also das gerade, wenn du so darüber redest, ne, ich merke in mir schon, ne, das ist ja was, was so ein bisschen Angst macht. Ne? Das ist ja auch das, ich weiß nicht, ob du warst, dieses, dass die Jagd, wie sie jetzt kennen, ja, auf diesem Scheideweg steht, ne? Eben genau durch solche Sachen. Ne? Und das ist das, was ich auch, ich sag mal, in Anti-Jagd, Gruppierungen stark sehe. Es sind jetzt vielleicht nicht so viele, aber sie sind unfassbar gut organisiert. Und ich finde, da haben wir gerade in der Jägerschaft, durch dieses, es ist ja fast schon gegenseitiges Zerfleischen, dass wir uns ja einfach noch mal selbst ans Bein pinkeln. Na, wenn wir jetzt zum Beispiel die Doku nehmen, über die wir geredet haben, ging ja durch alle sozialen Medien und großer Diskurs, sowohl, ich sage jetzt mal, zwischen Jägern und Nichtjägern, aber auch großer Diskurs in der Jägerschaft, ne?
Also Diskurs ist wichtig, und ich glaube, wir brauchen auch immer einen konträren Diskurs. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kanäle, die wir dafür wählen, immer die richtigen sind. Ja, also es ist halt keine besonders wertschöpfende Strategie, solche Diskurse untereinander, die also ja einem Zweck dienen sollen, nämlich zu schauen, was ist an Kritik berechtigt, was nicht, was können wir daraus lernen, müssen wir was daraus lernen. Ja, also nicht jede Kritik ist ja berechtigt, aber warum tragen wir das an Orten wie Instagram dann auch öffentlich aus oder so? Ja, also Meinungsaustausch, alles gut und schön, aber wenn es was verändern soll und sich nicht gegenseitig nur zerfleischen soll, dann brauchen wir auch das richtige Format für solche Dinge. Ja. Und da müssen wir so Sachen halt auch ja, so besprechen, dass es einen Unterschied machen kann.
Ja,
Ich
und
bin
vor allem
nicht
das halt auch
sicher,
hin
ob. Genau.
ja, du, was hinten rauskommt, ne?
Genau.
Aus diesem, weil das ist ja, was ich oft beobachte. Es gibt immer so eine Welle und alle sind, oh nein, und schlimm und blöd und alles Kacke und dann flacht diese Welle wieder ab. Es ist nichts passiert, bis die nächste Welle kommt. Na, ich weiß nicht, also vielleicht schaue ich da auch zu oberflächlich raus, da bist du mehr der Experte, aber das ist so. So meine individuelle Beobachtung, wo ich mir so denke, ah, okay, jetzt haben wir wieder den Aufreger, na, nichts geändert und dann kommt irgendwann wieder der nächste Aufreger.
Ja, also ich sehe es ähnlich wie du es, wobei mir aus dieser Sicht so dieses, okay, also wieso überrascht das jetzt schon wieder? Ja, also jetzt bleiben wir mal bei dieser jetzigen Reportage, und sowas wird ja nicht die letzte sein. Ja, also machen wir
Ja.
uns da nichts vor. Wo es dann, also weil es die Jägerschaft trifft und weil sie natürlich auch wirklich hochemotional gemacht ist und natürlich auch sie sehr zugespitzt gemacht ist. Es gleich heißt also, das wäre schlechtes journalistisches Handwerk. So könnte man das nicht machen. Das erwartet man vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Ja, das sind so diese typischen, getroffene Hunde bellen Mentalität irgendwie, anstatt zu sagen, okay, was daran ist zugespitzt, was ist Kritik, wo wir sagen können, okay, können wir nicht nachvollziehen. Hier haben wir folgende Fakten und was davon ist berechtigte Kritik? Fakt ist ja auch, dass die da drin jetzt nicht sagen, was gelogen wäre. Ja, also die eine Reporterin wird begleitet, die filmt sich dabei, wie sie in der Waffenhandhabung eben einen Fehler macht, so, und die weitere Bewertung ist eigentlich obsolet. Dieses, ja, also ich möchte sagen, ich glaube, wenn so eine Dokumentation oder nicht, also wenn so eine Reportage über Peter gelaufen wäre, ja, über, weiß ich nicht, das Thema Killshelters von Peter oder so, dann hätten
Ja.
doch alle Jäger gejubelt und gesagt, ja, endlich sagt es mal einer und da trifft doch die Richtigen und sonst wie. Ja, also auch meiner professionellen Erfahrung in der Presse- und Medienarbeit, ja, sobald die Presse nicht exakt das schreibt, was man sich wünscht oder es ein bisschen unangenehm wird, ist das natürlich auch gleich schlechtes journalistisches Handwerk. Und also dem würde ich doch hart entgegentreten.
Ja. Ne? Aber ein wichtiger Punkt, wie du es gerade gesagt hast, getroffene Hunde bellen. Ja, und da sind wir aber wieder, jeder, ich verstehe es ja auch, wenn das einen emotional aufregt. Also ich verstehe es ja wirklich. Ne? Da haben wir ja unser Weltbild, was ja ach, jetzt nicht, ich sag mal, wahrscheinlich nicht dieser Dokumentation entspricht. Ne? Aber da sind wir wieder beim Professionalisieren und eben auch Standards einzubauen. Na, und da, ich sage mal, manche Kommentarspalten sind halt unterirdisch. Und
Ja,
wenn
und wir müssen uns einfach überlegen, warum wurde dieses Thema so, wie das beleuchtet wurde? Ich frage dann immer Ursache, Wirkung. Also, warum wurde das interessant für Journalistinnen und Journalisten auf einmal, ne? Also, die Kernfrage des Berichts, dieser Reportage ist ja im Grunde, innerhalb welcher Zeitspanne kommst du in Deutschland über den Jagdschein legal an Waffen und welche möglichen Sicherheitsaspekte können daraus resultieren? Ich habe das immer bewusst ganz neutral
ja.
zusammengefasst. Ja, und das ist ja eine grundsätzlich legitime Frage. Aber wie sind die darauf gekommen? Doch unter anderem dadurch, dass man auch sieht, also wahrnimmt, dass es immer mehr Jägerinnen und Jäger gibt und viele in den sozialen Medien und auch anderswo unterwegs sind und da Aufmerksamkeit erregen. Und wie wir aber Aufmerksamkeit erregen und vor allen Dingen mit welchen Themen wir Aufmerksamkeit erregen, das nur auf unser Mist gewachsen, ganz allein auf unser Mist gewachsen. Und da muss man sich doch die Frage stellen, ich will das gar nicht schlussendlich beantworten, aber hat möglicherweise das, was wir da geteilt haben, in der Breite mit dazu geführt, dass Journalisten den Eindruck bekommen haben, dass man mal gucken muss, wie schnell kommt man eigentlich über den Jagdschein an Waffen heran. Also so viel Kritikfähigkeit müssen wir dann einfach haben, selbst Kritik üben und sagen, okay, könnte das sein? Und wenn ja, was heißt das für uns?
Also richtig, richtig, richtig guter Punkt. Und ich finde, das ist auch wichtig, ne, dass wir das jetzt hier auch besprechen und Leute das hören, dass genau diese Frage gestellt wird. Weil, wie gesagt, Ursache-Wirkung ist halt oft das. Wir haben meistens die Wirkung, aber dann sind wir wieder, wo wir in der Psychologie drin sind. Ich war auf gar keinen Fall die Ursache. Ne? Also jetzt als Anführungszeichen Zitat. Ne? Dieses man ist halt doch der Held in seiner eigenen Welt, was ja auch in Ordnung ist. Ne? So leben wir nun mal. Aber trotzdem, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ja, sowohl die Ursache als auch die Reaktion. Und da sind wir wieder bei Herausforderungen und Chancen. Ne? Deswegen, ich finde so gut, was du machst mit deiner Jagdkommunikation, weil das eine Riesenchance ist. Na, eben auch auf andere Themen aufmerksam zu machen, na, und auf bessere Themen aufmerksam zu machen. Und was mir mal eine Journalistin gesagt hat, ich hatte ja, ich glaube, drei Fernsehauftritte und ich hatte die Journalistin auch gefragt, warum sie das jetzt mit mir drehen will. Und ihre Antwort war, und das war ganz tolle, ganz nette Frau, wir suchen in der Presse nach Konflikten. Na, also wir suchen nach Konflikten, weil Konflikte ist das, was wir, beziehungsweise was ja die Reichweite bringt. Und da hat die zu mir gesagt, du bist der Konflikt in sich. Deswegen reicht es, eine Dokumentation über dich zu machen. Egal, was du sagst da drin, weil wir einfach schon diesen Konflikt haben. Na? Und wenn ich jetzt das Ganze so überstülpe auf, ich sag mal, warum machen die eine Doku über das? Na, ist es ja vielleicht gemein, aber diese Konfliktsuche. Ne? Und eben heutzutage in einer so instabilen Welt mit verschiedenen Kriegen, mit verschiedenen Straftaten, mit illegale Waffennutzung oder auch legaler Waffennutzung. Ne? Ich meine, es war jetzt ja vor kurzem erst wieder ein Delikt mit Schusswaffen und sowas. Ne? Ist ja der Konflikt schon einfach, ich sage jetzt mal, in der Waffe da. Ne? Und auch in der Jagd ist dieser Konflikt. Ne? Weil es ist ja immer wieder dieses Jäger töten Tiere. Ne? Dieser kausale Schluss. Jäger böse, weil tötet Tier. Ne? Und wir haben ja lauter kleine Konflikte. Und dann noch, ich sag mal so, dieser letzte Zündschnur. Ah ja, interessant. Ne, wir sehen zum Beispiel auf Social Media, dass immer mehr Jagdaccounts hochploppen. Ne? Und es werden ja immer mehr viele. Also mir folgen jeden Tag 10 neue Jagdaccounts. Weil irgendjemand, was ja auch gut ist, ne? Wenn ich Gutes zu sagen habe, soll ich davon berichten, seinen Jagdschein macht und das mitbegleitet. Na? Und ich habe in meiner, wo wir über Weiterentwicklung sind, in meiner Anfangszeit komplett anders gepostet, als ich heute posten würde. Na? Weil ich mich entwickeln darf. Und so dürfen sich natürlich auch andere, ich sag mal, Menschen in der Öffentlichkeit entwickeln. Aber alles dafür sind ja Zündschnuren, um beispielsweise so eine Dokumentation anzutreten. Weil der Konflikt ja schon da ist und es fehlt nur noch, ich sag mal, das Streichholz, was man ins Feuer wirft.
Und da hast du eine Erfahrung. Ich unterschreibe das alles und möchte ergänzen. Damit hast du ja schon eine Erfahrung gemacht, die viele Jägerinnen und Jäger nicht gemacht haben, nämlich mit Journalistinnen und Journalisten gearbeitet zu haben und ja auch wirklich nicht nur auf Lokalebene bei dir, sondern Fernsehen, Bundesnachrichten und so weiter. Konflikte und also ich bilde das ja auch aus, Schule in KJV und so weiter, eben auch im Bereich Jagdkommunikation zum Thema Presse- und Medienarbeit. Also so Titel wie von der Kanzel in den Newsroom, ja, professionelle Pressearbeit für Jägerinnen und Jäger. Weil die viele Obleute oder Leute, die damit betraut sind, das ja auch noch nicht beruflich gemacht haben, und es ist kein Vorwurf, sondern das ist einfach so. Konflikte sind natürlich immer ein wunderbares Thema und ein super Nachrichtenfaktor für Medien. Und immer du hast das Zündschnur genannt, der zieht, wenn wir das nicht aktiv steuern. So, jetzt gibt es natürlich noch mehr Nachrichtenfaktoren. Ja, und davon hat die Jagd total viele. Ja, wir haben beispielsweise immer den Nachrichtenfaktor Nähe, weil das, was wir machen, ja örtlich gebunden ist tatsächlich. Wir haben fast immer mit Tieren zu tun, ja, die wir auch zeigen können, also die süß sind, wenn wir nicht dauernd, also sie erschossen süß auch irgendwo darstellen würden, ja, aber wir haben die Themen, die tolle Tierbilder hergeben, wir haben da auch tolle Tiergeschichten, wir können die Auswirkungen von Menschen und unserem Handeln in der Natur vor Ort zeigen, ja, wir sind Experten für ganz viele Tierarten und haben dann ein Wissen, was Journalisten und Journalisten dann oft nicht haben und können mit verschiedenen Aktionen ja auch Aufmerksamkeit erzeugen. Also jeder, der mal Lernort Natur gemacht hat oder so, weiß das, dass so Themen ja auch ziehen. Ja, oder wenn man tolle Revierhegesachen macht oder ähnliches. Ja, und da müssen wir eben hin, ja, diese Geschichten herauszuholen und diese Nachrichtenfaktoren selber zu bedienen bei Journalistinnen und Journalisten. Um halt unsere Themen und sozusagen, wenn man so will, die Wahrheit über die Jagd auch entsprechend zu platzieren und eben in der Breite ein Bewusstsein und eine Reputation über die Jagd herzustellen, die auch die Jagd in ihrer vollen Breite und ihrer vollen Verantwortung und ihren Sinn auch in der heutigen Welt und heutigen Zeit weiter begründet und erklärt. Ja, also ich glaube, das muss man weiterentwickeln. Weg von reinen Konflikten hin zu, was ist der Mehrwert, was sind unsere tollen Geschichten, was sind die Personen dahinter und so weiter. Und das kann man auch machen. Also da gibt es viele, viele tolle Ansätze und Beispiele, wo das super funktioniert. Ja, aber wenn wir das natürlich nicht selber steuern und wir uns keine Gedanken über die Wirkung machen, dann wird es immer wieder solche Reportagen geben. Und das Presse und Medien ganz grundsätzlich dafür da sind, nun mal gesellschaftliche Entwicklung erstmal kritisch zu begleiten, das sollte in unserem eigenen Interesse in der Demokratie immer sein.
Und da ist auch der Punkt, also da muss ich auch sagen, also das eine bei mir war auch eine Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo wir wieder beim Thema Jägerschaft sind. Die hat bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen von der Jägerschaft selbst, wie die aktuelle Dokumentation, na, weil es einfach nicht so viele Aufreger gab, ne? Und das ist sowas, ne, wo wir beim Thema Steuern sind. Wir sind dran, drauf und dran zu steuern, was wir verbreiten und was nicht. Na, und das ist einfach, aber da sind wir wieder bei der Psychologie, gute Neuigkeiten. Die wirken einfach nicht so wie negative. Na, bis was Positives bei uns ankommt, dauert das bis zu 10 Sekunden länger als was Negatives.
Ah
Na,
ja,
das
okay. Da habe ich
ist
wieder was
super, super,
gelernt. Spannend, ja? Wusste ich
super,
gar nicht.
super spannend. Na? Also
Ja.
gute Nachrichten immer dreimal lesen, um so halbwegs den Effekt zu bekommen wie eine negative Nachricht. Und negative Nachricht, die sind sofort da, etwas mit Evolution zu tun, weil wir einfach auf Gefahr gepolt sind.
Ja,
Sag
gut,
mal,
ja
das
klar,
ist
das erklärt sich logisch.
ja, genau dieses Beispiel, wenn ich gedacht habe, ah, da wird schon kein Säbelzahntiger sein, die haben halt nicht überlebt, die 10-mal gesagt haben, da ist einer, aber haben halt 9-mal zu viel nachgedacht, ne? Daher kommt das. Na, und das ist auch, wo wir ja steuern können. Na, und das ist so was, was ich dann manchmal vermisse. Nicht nur dieses, ich sag mal, gegenseitige Zerfleischen, na, was ja mittlerweile auch oft angesprochen wird, dass das nichts bringt und sowas, aber halt auch dieses gegenseitige Unterstützen. Na, es
Ja,
bricht sich.
das können wir mehr machen, das fehlt. Also vor allen Dingen, aber da fehlt es, also nicht immer, glaube ich, fehlt es an der Bereitschaft. Ich glaube, manches erreicht die Leute einfach auch gar nicht, ja, weil es keine Infrastruktur gibt. Entweder sind das die Nachrichten auf den Jagdnews, ja, aber wenn ich jetzt als Otto-Normaljäger irgendwie ernsthaft irgendeinen Pirschartikel auf Facebook teile, in meiner örtlichen, weiß ich nicht, Ortsgruppe gar nichts mit Jagd zu tun, weil ich was über die Jagd erklären will, dann weiß ja jeder sofort, okay, das ist ein Jagdmagazin. Ja, also da auch dann wieder die Frage, wirkt das so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat? Weiß ich nicht, habe ich so meine
Ja.
Zweifel. Ne? Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Ja, Infrastruktur. Also ich gebe dir.
Genau, wir brauchen die Infrastruktur dafür, dass man das auch mitbekommt. Die vielen guten Themen, weil jetzt also ja keiner von uns persönlich dafür verantwortlich ist, dass auch Instagram bestimmte Sachen besser ausspielt als andere. Ja, gleichzeitig ist klar, erreichen wir Leute im Privaten auch über diese Medien, also nicht nur im echten Leben, sondern auch über diese Medien. Und da müssen wir halt präsenter sein. Also die Leute, die jetzt auf Social Media diskutieren, sind ja in der Regel schon Leute, die da aktiv sind, auch reichweitenstark sind. Die einen haben halt mehr Follower, die anderen weniger. Aber das sind alles Leute, die sind vorne dabei in der Entwicklung. Ja, ich glaube, wenn man ehrlich ist, sind wir da in der Gesamtbranche, haben wir noch ganz viel Potenzial
Ja,
einfach.
absolut. Absolut. Da könnte mehr kommen. Und das ist ja auch immer der erste Aufschrei, wenn so eine Doku kommt. Ist ja immer, wo sind unsere Verbände? Na? Da ist aber auch wieder ganz stark dieser Fingerzeig, macht mal was, ja, bevor ich selbst was mache. Na?
Ja, und auch da will ich so dieses typische Verbände-Bashing, auch das will ich jetzt gar nicht. Das will ich auch nicht unterschreiben. Ja, macht mal was. Man muss auch mal sehen, dass da ganz, ganz viele Menschen ehrenamtlich arbeiten, keinen Cent kriegen und dass die Leute, die in den Verbänden arbeiten, nicht die bestbezahlten Jobs der Welt haben. Ja, das sind eben nicht die Stellen, die dann die Industriegehälter bezahlen oder ähnliches. Das heißt, das sind alles Menschen, die zusätzlich zu ihrer Expertise wirklich noch echte Passion mitbringen. Und also da, genau, also da, das möchte ich auch mal sagen. Und dass die nicht endlos Ressourcen haben, muss einem auch klar sein. Gleichzeitig muss es natürlich auch möglich sein, zu sagen, pass auf, ist bei den Verbänden alles nur blauer Sonnenschein und Ringelblumen auf der Wiese, das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Also ich glaube, insgesamt in der Jägerschaft würde uns ein gehöriges Maß an Pragmatismus gut tun und die Sachen einfach mal ein bisschen unaufgeregter zu handhaben und zu diskutieren. Ja,
Das ist ein schöner Satz. Ich leite mal über, aber wir könnten noch stundenlang diskutieren. Und zwar, wenn du eine Botschaft an die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts senden könntest, was wäre das?
man muss sich darüber bewusst sein und immer wieder bewusst machen, dass die Zukunft der Jagd von Nichtjägern gemacht wird. Das heißt, einfach in einer Demokratie, die Leute wählen gehen und die Mehrheit der Menschen, die wählen gehen, über 60 Millionen Menschen sind halt eben Nichtjäger. Und die entscheiden durch ihre Wahl zum einen, wer die Regierung übernimmt. Und eine Regierung macht dann das, was entweder das Wählervolk von ihnen gewünscht und hat und weswegen sie gewählt worden sind oder was sich auch öffentlich durchsetzen lässt. Ja, und da sind wir wieder im Spiel und gefragt eben, weil wir eben wie die Jagd gesehen wird in der Öffentlichkeit und die öffentliche Wahrnehmung ganz klar, ganz stark mitprägen können und sollten auch, weil es ganz, ganz dringend ist für die Zukunft der Jagd, dass wir Nichtjäger von uns begeistern, anstatt sie zu Jagdgegnern zu machen.
Sehr gut. Starkes Abschlussstatement, sage ich mal, starke Botschaft. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, haben wir jetzt gar nicht angesprochen, wäre mir noch wichtig zu sagen?
Nö, gerade nicht.
Okay, dann machen wir es so. Du darfst einmal bitte den Hörern sagen, wo sie dich finden können. Du hast ja, ich sag mal, verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Ich sage immer, dass sie ein Gesicht hinter der Stimme haben. Magst du einfach mal sagen, wo sie dich finden können?
Also, man findet mich über meine Webseite www.jagd-kommunikation.de, aber natürlich auch auf Instagram. Ich glaube, über den Handle at Wolfgang Gottbrat. Genau, da erreicht man mich gut und da kann man auch sehr gut in Kontakt treten mit mir.
Sehr gut. Sonst hast du ja auch einen WhatsApp-Channel, ne? Ich weiß nicht, wie exklusiv
Ja,
der ist.
stimmt. Ja, jetzt Mensch, Mensch, ist Mensch. Man ist so in seiner Welt. Danke, dass du es ansprichst. Tatsächlich, ich habe einen WhatsApp-Channel, Jagdkommunikation und auch eine zugehörige Jagdkommunikationsgruppe, die ist mehr inzwischen so zum Diskutieren. Habe halt festgestellt durch die Ausbildung im Stadtjägerkurs und so weiter, die Leute wollen so Artikel und Meldungen auch diskutieren und sich austauschen und so weiter, aber in einem geschützten Raum letztendlich zum einen und auch immer, was zumindest wird es mir rückgespiegelt, mit so einer fachlichen Einschätzung hier und da, die ich da bieten kann. Und genau, den Channel habe ich jetzt neu gemacht. Da möchte ich im Grunde wöchentlich rund ums Thema Jagdkommunikation Inhalte veröffentlichen, Tipps, Tricks, aber auch natürlich Einschätzungen zu bestimmten Themen, wie jetzt zum Beispiel dieser Reportage oder ähnliches, einfach teilen. Ja, und genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den kann man einfach suchen. Ja,
Ich weiß es
Kommunikation. Ich
nicht.
kann jetzt schlecht einen Link hier.
Ich mache einen Link in die Show Notes. Also
Genau,
die
das ist
können
mal
unten, ich
perfekt.
schreibe das aber noch mal rein.
Ja.
Also Leute, ihr könnt unten die ganzen Namen und sowas sehen. Sonst freue ich mich natürlich wie immer über eine gute Bewertung für den Podcast. Das ist
Genau,
nämlich
bewertet alle den Podcast. Er ist sehr gut, ein Qualitätspodcast.
Dankeschön. Das ist ein Riesenproblem, wo wir dabei gut organisiert sind. Ja, Gegner sind auch in diesen Bewertungen hier
Ach
gerne mal
so.
aktiv, tatsächlich. Aber sie müssen sich, das ist das Schöne bei Spotify, sie müssen sich Folgen anhören vorher.
Echt? Komplett dann auch?
Du, ich weiß es nicht, aber du kannst nicht bewerten, wenn du den Podcast nicht gehört hast.
Sehr gut.
Ja, dementsprechend gebt eine gute Bewertung ab, das hilft mir in dem Podcast. Und sonst sind wir durch hier, lieber Wolfgang. Ich danke dir ganz herzlich fürs Rede und Antwort stehen.
Ich danke dir, war
Und
schön.
wünsche dir jetzt einen schönen Nachmittag.
Ich dir auch. Danke nochmal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.